wie können wir die Führungsbeziehung, deswegen heißt sie transformativ, wie können wir die Führungsbeziehung so wandeln, dass sie trotz Hierarchieunterschieden auf einer Gleichwertigkeit beruht. Ja, also wir sind nicht gleich, aber gleichwertig in der Zusammenarbeit, auch wenn wir Hierarchieunterschiede haben.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ja, heute machen wir Teil 2 von unserem Experiment über transformative Autorität mit Frank Baumann-Habersack zu reden. Nachdem in der letzten Folge ich ja mit ihm geredet habe, gibt es heute das Gespräch von Susanne und Frank. Und ich finde das eine wunderbare Ergänzung, weil ihr auch so herrlich auch auf die pragmatischen und sehr praxisorientierten Elemente seines Ansatzes eingegangen seid.
Ja, und wie ich deinen Podcast gehört habe mit Frank, Martin, war ich total begeistert, weil ich auf einmal gemerkt habe, ja natürlich, all diese Fragen, die du gestellt hast, habe ich nicht gestellt. Und die waren so, ja, fast wie ein Yin-Yang-Gebilde auf einer ganz anderen Ebene, aber so wertvoll und hat das Ganze eigentlich, was ich eher praxisbezogen gefragt habe, in einen großen Zusammenhang, in einen großen Kontext gestellt. Und das war für mich die wunderbarste Ergänzung überhaupt. Und ganz am Ende könnt ihr hören, nicht nur, wie es mir mit Martin mit mir oder meinen Fragen mit Frank ging, sondern wie es Frank mit uns ging. Da hören wir sozusagen seine Perspektive noch einmal in der Unterschiedlichkeit unserer Fragestellungen und was das mit ihm gemacht hat.
Und wer noch mehr Lust hat, an diesem Experiment teilzunehmen, kann auch gerne dazu Haltung erweitern, kommen in die Community, da gibt es alle Podcasts und da kann man auch nochmal sich darüber austauschen und eure Perspektive vielleicht reinbringen, was ihr zu diesem Ansatz von transformativer Autorität denkt. Und jetzt geht's los mit dem Podcast Susanne und Frank.
Willkommen zum Podcast Ich, wir alle. Heute spreche ich mit Frank Baumann-Habersack. Er ist Berater, Autor und Wissenschaftler, der nicht erst mit seiner Doktorarbeit zur transformativen Autorität, die übrigens kurz vor der Veröffentlichung steht, eine neue Perspektive auf Führung eröffnet hat. Frank, ich freue mich sehr, mich mit dir austauschen zu dürfen. Ich arbeite selbst im interkulturellen Kontext, unter anderem mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation und mit dem Haltungsmodell von Martin Permantier nach Löwinger zur Selbstentwicklung. Und mich interessiert heute von dir ganz besonders, wie denn dein Konzept der transformativen Autorität Führung neu denkt, und zwar nicht nur als Methode, sondern vor allem als Haltung. Und das alles in einer Welt, die von radikalen paradigmatischen Veränderungen geprägt ist. Ja, und bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen, würde ich von dir noch gerne wissen wollen, woher dein Interesse an diesen Themen Macht, Autorität, Gewalt, die ja sehr eng miteinander verwoben sind und sehr große Themen sind, woher das kommt. Denn du forschst und arbeitest seit vielen, vielen Jahren auf diesem Gebiet. Oder vielleicht etwas spitzer zugefragt. Welche persönlichen Erlebnisse oder Wendepunkte haben dich dazu gebracht, Autorität nicht nur neu zu denken, sondern transformativ zu verstehen? Das war mal diese große erste Einstiegsfrage. Woher kommt das denn alles?
Ja, du hast erstmal richtig gesagt, was für eine Einstiegsfrage. Und ich habe erst bemüht, mir alles zu merken und habe gemerkt, das kann ich nicht. Und deswegen lasse ich mich gerne von dir führen. Das ist nämlich vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, denn Führung und Autorität ist ja ein fließender Prozess. Das heißt, wir wechseln ja permanent eigentlich ab in sozialen Situationen zwischen Führen und Folgen. Und das spricht überhaupt nichts dagegen, sich auch führen zu lassen. Nämlich das hat auch was sehr Entlastendes. wenn man da nicht komplett die Verantwortung abgibt, sondern mitwirkt, aber Kuh führt. Und insofern, ich fange einfach mal an zu erzählen. Und wenn du denkst, ach, die Frage hättest du auch noch vertieft gerne beantwortet, bin ich wahrscheinlich sicher, du fragst nach. So, also ich glaube, wie bin ich denn dazu gekommen? Und du hast das schon eingeleitet. Ich würde mal eine steile These formulieren, auch aufgrund meiner familientherapeutischen Ausbildung und Selbsterfahrung und Eigentherapie. Alle die, die mit Beratung und Supervision zu tun haben, das ist natürlich jetzt eine generalisierende Aussage, das ist mir klar. Aber alle die, und deswegen These, haben irgendwie auch ein persönliches, biografisches Thema, warum sie sich genau insbesondere mit einem speziellen Thema beschäftigen. Und meist startet das ja eher unbewusst und wird dann hoffentlich im Zuge der eigenen Arbeit, der Reflexion, der Supervision, Coaching, Therapie, was auch immer, Selbsterfahrung, mit der Zeit wird es ihnen immer bewusster, warum sie das eigentlich machen. Und bei mir war es so, dass ich letztendlich, ich würde mal sagen, der prägendste Moment, weil ich den auch schmerzhaft gespürt habe, war in der Grundschule, wo ich, sagen wir mal, in der ersten Klasse bereits in der Ecke stehen musste und mich eine ganze Schulstunde schämen sollte für offensichtlich nicht adäquates Verhalten. Und damals habe ich natürlich als Sechsjähriger, ich habe das überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Ja, also natürlich habe ich das gemacht und mir kam gar nicht in den Gedanken, dass ich das nicht mache. Ich habe das offensichtlich dann anders irgendwie kompensiert.
Es war ja normal.
Ja, wobei ich tatsächlich der Einzige war, der in der Ecke stand. Also zwar andere wurden auch gerügt von der Lehrerin und hatten irgendwie Form von Strafen bekommen, aber ich war tatsächlich der Einzige, da kann ich mich noch erinnern, der wirklich auch in der Ecke stehen musste und der zum Rektor musste und so weiter, weil das alles nicht half. Und im Zuge der Arbeit an meinem Buch in der ersten Auflage, die ja 2015 bereits rauskam, also es ist sehr passend, ich beschäftige mich jetzt erst, seit das Thema Transformation hip ist damit, sondern es ist irgendwie schon ziemlich weit vorliegend, ist mir bewusst geworden, dass dieses Ereignis offensichtlich ein prägendes war, was ich aber erst durch den Schreibprozess und durch den Bearbeitungsprozess, da ist mir das erst richtig bewusst geworden. Und der pädagogische Ansatz, der Ursprung dieser transformativen Autorität, die sogenannte neue Autorität, die jetzt eigentlich auch nicht mehr neue Autorität genannt wird in der Weiterentwicklung, aber nehmen wir sie erstmal so als Begriff von Heim-Ohmer ursprünglich entwickelt und Arist von Schlippe nach Deutschland gebracht und weiterentwickelt. Diese neue Autorität, die ja aus dem pädagogisch-erzieherischen Bereich kommt, durch die Schriften von den beiden und Fortbildung und so weiter, ist mir klar geworden, dass dieses Ereignis in der Schule irgendwie ein prägendes war. Und so war sicherlich der Ausgangspunkt, überhaupt mich mit dem Thema zu beschäftigen. Eher erst unbewusst und dann natürlich immer bewusst.
Ja, oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich kann das bei mir selbst auch immer wieder feststellen. Es ist kein Zufall, mit welchen Themen wir uns beschäftigen. Die kommen ganz stark aus unserem Innern und aus unserem Innern erleben. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, in dieser ganzen Arbeit bist du auch auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen? Denn Marshall Rosenberg sagte mal, Gewaltfreiheit sei ja keine Technik, sondern eine innere Haltung. Und sind da Elemente von ihm bei dir auch eingeflossen? Weil das passt, finde ich, gerade so gut zu deiner Geschichte.
Also natürlich bin ich auf Rosenberg gekommen. Es geht ja gar nicht anders, wenn man sich damit beschäftigt oder man hat irgendwie nicht aufgepasst oder so. Und letztendlich ist die transformative Autorität oder die neue transformative Autorität ist mal grundlegend, gibt jetzt keine spezifische Kommunikationsform vor oder ein Kommunikationsmodell. Ja, Rosenberg hat ja einen bestimmten Ablauf, eine Vierfolge, wie ich das zum Beispiel sprechen kann, basiert natürlich auf Werten und einer Haltung, die sehr ähnlich ist der neuen oder transformativen Autorität. Aber er geht ja noch viel mehr in tatsächlich den kommunikativen Aspekt und wie sage ich es und so weiter. Und die transformative Autorität gibt im Sinne, und das hat mich damals auch so fasziniert und beeindruckt, weil ich selber auch mal Führungskraft war, sie gibt jetzt nicht wieder eine neue Methode vor und sagt, jetzt haben wir eine Methode, wende die an und dann wird das, sondern sie verzichtet nahezu. Natürlich gibt es spezielle Methoden, weil, da kann ich vielleicht auch noch ausgehen, es ist eigentlich eine robuste Konfliktbearbeitungsstrategie. Das ist der Ursprung gewesen. Also wie kannst du Konflikte robust bearbeiten? Nur robust meine ich wirklich energisch mit Menschen, die Kooperation verweigern, wo du es aber nicht zulassen kannst, dass sie Kooperation verweigern. Also Eltern und Kinder beispielsweise oder Erziehende und Jugendliche, die Gewalttäter kannst du nicht sagen, nur weil die nicht den Konflikt bearbeiten wollen, lasse ich sie üben. Das geht nicht. Du musst sie letztendlich in eine Art Kooperation zwingen. Und das ist der Ursprung der neuen Autorität im Kern. Und da gibt es natürlich ein paar Methoden, die auch gut valide erforscht sind, insbesondere in Studien aus Israel und so weiter, aber auch in Deutschland. Also es gibt ein paar Methoden, aber nicht die klassischen Methoden, die wir vielleicht so aus dem Führungsalltag kennen, was so Kommunikationsformen angeht. Warum mache ich so einen langen Schlenker? Weil das so wichtig ist. Die gewaltfreie Kommunikation, wie vielleicht auch euer Haltungsmodell, wo ich auch noch tiefer einsteigen muss, ja, ich bin da kein Experte für, das seid ihr und wahrscheinlich viele, die bei euch Ausbildung machen. Das ist sozusagen eine wunderbare Ergänzung. Und was ich dazu immer sage, ist, du kannst gewaltfreie Kommunikation nutzen. Du kannst von mir aus das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun nutzen. Du kannst andere Sprachformen, wenn wir mal nur im Bereich Kommunikation bleiben, Modellen nutzen, solange die nicht die Werte verletzen der transformativen Autorität, also Gewaltfreiheit, Würdewahrung, Transparenz, Bescheidenheit und so weiter, solange du diese Werte nicht verletzt, bist du ja nahezu gewaltfrei. Und dann kannst du jede Methode nutzen, sage ich mal, die hilfreich ist, die Führungsbeziehung zu verbessern. Das ist ja das Streben danach. Wie können wir die Führungsbeziehung, deswegen heißt sie transformativ, wie können wir die Führungsbeziehung so wandeln, dass sie trotz Hierarchieunterschieden auf einer Gleichwertigkeit beruht. Ja, also wir sind nicht gleich, aber gleichwertig in der Zusammenarbeit, auch wenn wir Hierarchieunterschiede haben. Und dazu kannst du jede Methode nutzen, die diesem Ziel dient oder die danach strebt, diesem Ziel näher zu kommen und die diese Werte nicht verletzt. Und insofern ist Rosenbergs gewaltfreie Kommunikation definitiv auf der Top-Liste, würde ich mal sagen, von Methoden, ja, die sehr, sehr hilfreich und wirkungsvoll sind.
Ja, und in diesem Zusammenhang bilde ich mir ein, hättest du in dem letzten Seminar, das ich bei dir besucht habe, mal gesagt, gewaltfreier Widerstand. Und das klingt ja total kraftvoll. Ja. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wie sieht denn ein gewaltfreier Widerstand konkret im turbulenten Unternehmensalltag aus? Vielleicht so wie bei Gandhi, der Beharrlichkeit mit Gewaltlosigkeit verbunden hat?
Genau, es geht schon in die Richtung. Also erstmal ist es ja so, dass wenn du in einem normalen Kontext bist und du hast irgendwie eine Auseinandersetzung, dann sprichst du es erstmal normal an. Das heißt, du gehst ja nicht sofort, das wird häufig auch missinterpretiert in diesem Konzept, man geht sofort in den gewaltfreien Widerstand. Nein, das ist ja schon eine intensivere Konfliktbearbeitungsstrategie, sondern du fängst auch erstmal an, ein normales Gespräch, vielleicht mit gewaltfreier Kommunikation, wobei deine Haltung ja die ist. Wenn diese Situation sich nicht klärt, also die Partei, insbesondere der Mitarbeiter, Mitarbeiterin, nicht beispielsweise einsichtig ist und nicht kooperiert, das aber gegen beispielsweise Werte des Unternehmens verstößt, die Ziele riskiert, die das Unternehmen verfolgt und so weiter. Und es gibt keinen Bewegungsspielraum, dann kannst du ja in einer Führungsposition, in einer Autoritätsfunktion, kannst du das nicht einfach zulassen. Du bist in der Verpflichtung, wenn du diese Funktion, diese Rolle hast, dafür zu sorgen, dass zumindest das in Bearbeitung bleibt. Wie das ausgeht, wissen wir alle nicht, das sind Menschen, aber du würdest dann die Intensität erhöhen, die Führungsintensität. Das heißt, es würde zum Beispiel nicht beim Gespräch bleiben, sondern du würdest, ich nenne es immer, freundlich anfangen zu nerven. Das heißt, du verlässt Autorität und gehst in den Bereich von Macht, weil ja derjenige nicht mehr freiwillig mit dir kooperiert. Erzwingst sozusagen eine Kooperationsumgebung. Ob das gelingt, weiß man nicht, aber du versuchst es. Und das ist dann die beharrliche Deeskalation. Das heißt also, du fängst an, freundlich zu nerven. Oder in einer Machttheorie heißt das, das sogenannte Belästigungsmacht. Das heißt, du gehst jemandem auf den Puffer, mal ganz banal gesprochen. Und irgendwann muss der oder diejenige sich entscheiden, oh, wie lang kommt der jetzt noch durch die Tür? Und okay, also jetzt lass uns halt sprechen und finden wir vielleicht eine Lösung oder eine Vereinbarung oder so. Das ist dann nicht mehr der Bereich Autorität, sondern das ist der Bereich Macht, das ist auch wichtig. Und du setzt eine Zwangsform ein, die aber würdewahrend ist. Also du gehst nicht in Gewalt und erpresst, könnte man sagen, das machst du nicht. Und das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit, das werden alle diejenigen kennen, die Führungspraxis haben. Manchmal hast du aber gar keine Zeit dafür. Das heißt also, du bist unter Zeitdruck und musst schnell irgendwas tun und gleichzeitig bist du aber auf die Kooperation angewiesen. Und natürlich gibt es dafür keine einfache Lösung, sondern da wäre eher die Unterschiedsbildung zu machen. Welche dieser Auseinandersetzungen, dieser Konflikte nutze ich für die Transformation? Da sollte ich in diesen gewaltfreien Widerstand, in diese Beharrlichkeit gehen, weil das braucht Zeit, das heißt ja beharrlich. Und welche Konflikte muss ich einfach schnell, na, ich sag mal, lösen, in Anführungszeichen, welche muss ich beseitigen, weil sie den Betriebsfrieden unmittelbar stören, weil sie die Arbeitsfähigkeit stören, weil sie ein Risiko für irgendein Produkt sind oder sowas anderes. Dann muss ich dann möglicherweise direktiv führen, das heißt, ich erhöhe die Führungsintensität und gehe eben nicht in die Beharrlichkeit, sondern entscheide direktiv, wie es vielleicht früher autoritär hieß, aber ich bleibe nicht dabei. Wenn die Situation bereinigt ist, wenn durch diese direktive Entscheidung mir aus das Produkt ausgeliefert wird beispielsweise oder die Situation gesichert ist, dann kehre ich wieder zurück und sage, was hat denn jetzt dazu beigetragen, obwohl ich das nicht wollte, aber ich musste, dass ich jetzt so eingegriffen habe. Weil eigentlich würde ich gerne mit dir beharrlich und deeskaliert verhandeln. Und das ist der Unterschied.
Ja, und es macht es ja auch klar, letztendlich darf ich dann als Führungskraft oder ich bin dann oft vielleicht in dieser Rolle auch nervig zu sein,
ja,
weil ich nicht loslasse und das aber eine ganz wichtige Aufgabe ist, also sich nicht dafür zu schämen, ich gehe jemandem anderen auf den Keks, sondern wirklich diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das ist für einen guten Zweck, das ist wirklich dafür da, um eine Klarheit zu schaffen und auch eine Einsicht zu schaffen in Würde. Und da sehe ich mich dann in der Rolle auch nicht loslassen zu dürfen, weil sich ja sonst bei der Verweigerung nichts verändert.
Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, weil der Punkt ist, es hat zwei Dimensionen. Es hat eine Sachdimension in Organisationen, das heißt, es geht ja um Unternehmensziele, um Ergebnisse. Und es geht um eine Beziehungsdimension. Und das, was diese Autoritätshaltung reinbringt, sagt, ich mache das, weil du mir wichtig bist. Weil das Anti-Autoritär sagt, ja, in einer indirekten Art ist mir egal, mach doch deinen eigenen Kram und so weiter. Also, und das heißt, wir können auch, wenn das auf dieser Haltung basiert und eben nicht nur ein Trick ist oder eine neue Methode, dann sagt diese Haltung insbesondere, oder ich würde empfehlen, dass die Führungskraft das transparent macht, mir ist an dir gelegen und an unserer Beziehung, dass wir jetzt miteinander in Konflikt sind. Also das bedeutet, du bist mir nicht egal, das Thema ist mir nicht egal, ja. Und es hat ja nochmal eine andere Qualität der Wertschätzung statt, ich gehe einfach nur drüber direktiv oder autoritär oder ich entziehe mich und sage, ja, lassen wir es halt, ist mir zu anstrengend. Oder so. Also es hat auch was mit Wertschätzung des Menschen in der Beziehung gegenüber zu tun.
Ah, was ich da jetzt so raushöre, ist, wenn du von transformativer Autorität sprichst, da geht es dir vor allem um eine Haltung, wie wir Beziehungen gestalten.
Ja.
Und wie wir Verantwortung übernehmen. Und da fällt mir Hannah Arendt ein, die ja Autorität immer auch als Beziehungsqualität beschrieben hat.
Ja, ja, exakt. Das ist ziemlich ähnlich auch zu der Machttheorie, wo ich die transformative Autorität einordne oder wo die sich einpasst. Die geht einher auch mit einer halbwegs ähnlichen Idee von Autorität, wie Hannah Arendt sie beschrieben hat und macht.
Und ist das auch der Grund, warum in diesem Konzept Gleichwertigkeit für dich so zentral ist?
Also das ist sicherlich noch eine zusätzliche Dimension, die Arendt damit reingebracht hat, weil es ja eine politische Theorie eher ist. Transformative Autorität ist ja eher ein pädagogisches und beziehungsorientiertes Konzept und endet theoretisch zumindest an den Organisationsgrenzen. Die Gleichwertigkeit kommt eher daher, das ist diese Grundverfasstheit, dass auch Eltern und mit ihren Kindern natürlich eine Hierarchieposition haben. Die lösen sie auch nie auf. Also bleibst immer Eltern, ne? Also meine Eltern sind jetzt über 80, die sind immer noch Eltern und ich bin das Kind. Nur und hoffentlich hat das die Adoleszenz, also Pubertät und das erfolgreiche Erwachsenwerden gezeigt, dass wir irgendwann immer mehr zu gleichwertigen Erwachsenen werden, die sich begegnen. Und diese Hierarchie Eltern-Kinder tritt immer mehr in den Hintergrund. Und das bedeutet die Gleichwertigkeit. Und daher kommt es, dass ich das auch mit in die transformative Autorität natürlich genommen habe, weil mir einsichtig war, auch selber aus meiner Erfahrung als Führungskraft, es hilft dir überhaupt nichts, wenn du da einen auf Chef spielst oder Chefin, wenn deine MitarbeiterInnen irgendwie nicht spüren, naja, wir gucken, also Augenhöhe. Ist eigentlich ein wunderschönes Wort, aber es hat natürlich wie alles, man kriegt das irgendwann einen Beigeschmack, aber ich finde es trotzdem schön, wenn die merken, dass du auf Augenhöhe, auf einer Haltung der Gleichwertigkeit mit ihnen arbeitest, tritt eben das Hierarchiethema in den Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass es weg ist.
Die Positionsmacht ist immer vielleicht noch da, aber es geht eben um die Autorität und die schöpft eben auch aus der Gleichwertigkeit, weil dann kann sie angenommen werden und ich kann sie vom anderen annehmen, weil genau das gehört ja auch so dazu, diese Wechselseitigkeit.
Ja, genau, genau. Es ist ein Beziehungsprozess, genau das, was du eingangs sagst.
Ja, also in meinen Seminaren begegnet mir ständig, dass Macht und Autorität in unterschiedlichen Ländern sehr verschieden verstanden wird. Und so eine Frage für mich wäre, was passiert eigentlich, wenn Organisationen transformative Autorität einführen, aber in extrem stark hierarchischen Kulturen und Organisationen verortet sind? Und sehr oft ist es da auch in solchen Kulturen noch so, dass dann die Harmonie oft höher gewertet wird als Konflikte. Hast du da Erfahrungen gesammelt mit so extremen Unterschieden?
Ja, also bisher habe ich da noch keine solche starken Kulturunterschiede erleben können. Die gibt es mit Sicherheit, aber die kann ich nicht aus der Praxis jetzt erstmal berichten. Was aber ganz interessant ist, und habe ich, weil ich ja wusste, dass du dich mit Interkulturalität, also du bist ja eine Expertin auch dafür, ich habe mal, das war 2023, habe ich im Rahmen meines Fachverbands der DGSF, also Deutsche Gesellschaft für Systemische Beratung, Familientherapie und so weiter, habe ich mal bei der Jahrestagung einen Workshop gemacht zu Autoritätskulturen und habe mal, ich weiß, Hofstedes Kulturdimensionen werden kritisch gesehen, aber es ist mal zumindest eine Schablone, wo man mal versucht, was zu erklären, was man nicht erklären kann. Und da habe ich auch mit Erkundungsaufstellungen gearbeitet. Wir haben mal geschaut, was ist denn, wenn wir eine bestimmte Dimension mal fokussieren, zum Beispiel Machtdistanz. Ich gucke hier gerade nochmal auf die Folien, ich habe ihn mal aufgerufen. Individualismus, Kollektivismus, Maskulinität, Feminitätismus, nennt er das, glaube ich, kann ich gar nicht aussprechen. Unsicherheitsvermeidung und so weiter, langfristige, kurzfristige Orientierung. Also es gibt ja diese, sind ja auch aus Empirie entstanden, also es ist ja nicht nur ein philosophisches Konzept. Und was sich da zeigt, das war ganz interessant, dass Autorität an sich, wenn man das mal wegnimmt von irgendeiner Kultur, in jeder Kultur, zumindest in der Simulation, eine ähnliche Wirkung hat. Es hat zur Aufmerksamkeitsfokussierung geführt. Und die Art und Weise, wie dann die Kultur mit dieser Aufmerksamkeitsfokussierung, mit dieser Autoritätsfunktion umgeht, das unterscheidet sich. Also Autorität an sich, und das wusste ich auch schon vorher, und das kann man auch gut beschreiben, ist an sich erstmal hohl. Also es ist erstmal ein neutral soziales Phänomen, was erst durch kulturelle Prägung eine Ausprägung, eine Ausgestaltung, eine Form findet, könnten wir sagen.
Absolut. Ich glaube, deswegen gibt's auch keine natürliche Autorität. Exakt. Weil sie ist ja immer in einen kulturellen Kontext eingebettet, weil wir Menschen ja kulturelle Wesen sind.
Exakt, exakt. Ja. Und insofern würde ich schon sagen, und das kann ich zumindest innerhalb des deutschsprachigen Bereichs sagen, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, da bin ich ja hauptsächlich tätig, da gibt es natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen, die würde ich aber weniger aus, da habe ich auch zu wenig Erfahrung, kulturdimensionaler Brille bezeichnen, aber ich würde sie sagen, sind denn Menschen eher autoritär und patriarchal geprägt in ihrer Biografie? Die nehmen natürlich die transformative Haltung zur Autorität eher als antiautoritär wahr. Für die ist es gar nicht Führung.
Nein, ist es auch nicht, ja.
Und die, die eher antiautoritär bisher machen konnten, was sie wollten, wenn die zum, ich nenne es jetzt mal praktisch, wenn die zum Feedbackgespräch geladen werden, erleben wir sofort als autoritärer Eingriff in ihre Freiheit. Und so kann man sich das vorstellen, und das schien auch in der Diskussion damals bei der Jahrestagung so zu sein mit Menschen, da waren nämlich auch aus einer Nation Menschen da, die sagten, das hängt wirklich davon ab, wo bist du groß geworden, welche Narrative, welche Geschichten erzählt man zu, was hattest du für Modelle? Und na klar, wenn das aufeinander trifft in einer Organisation, das führt zu Konflikte. Und jetzt kommt das, was mir so gefallen hat an diesem Autoritätskonzept oder an dieser Haltung. Diese Konflikte werden aber als Einladung genommen für Transformation. Das heißt also, die Menschen, die dann über ihr Verständnis von Führung und Autorität in Konflikt geraten, werden eingeladen, ihre Art der Autorität mitzugestalten. Das heißt also nicht, wir folgen der einen, wir folgen der anderen, sondern wir haben die Möglichkeit, mit dieser Idee der transformativen Autorität unsere eigene Idee von Autorität zu gestalten, dass wir würdewahren und gewaltfrei miteinander umgehen können. Und das ist die Qualität daran, die mich so fasziniert.
Und das freut mich so unglaublich, weil sich das eins zu eins mit dem interkulturellen Ansatz deckt, dass wir erst einmal erkennen, wie wir Signale, die ja nichts tun, kulturell jeweils interpretiert werden. Und sich überhaupt mal ein Bild zu machen, ach so, siehst du das, so sehe ich das, so interpretiere ich das aufgrund meines Backgrounds. Und dann eben diese Einladung, jetzt gemeinsam damit, nicht wer passt sich an wen an, die Frage ist völlig abstrus, sondern nein, was gestalten wir jetzt gemeinsam? Und das eben in dieser Würde und in diesem Anerkennen und Erkennen dessen, ja, wir haben unglaublich unterschiedliche Perspektiven. Und dazu brauchen wir diesen Raum.
Und mir ist nochmal wichtig, an der Stelle das nochmal zu wiederholen, weil das so zentral ist. Das produziert ja Konflikte. Und die dürfen und sollen sein. Die werden nicht vermieden. Und sie sind auch kein Störfall, sondern sie werden als Energielieferant, als Katalysator genutzt, dass man gemeinsam, könnte man sagen, auf seinen Konflikt gucken und sagt, was machen wir jetzt mit denen? Wie nutzen wir diese Energie, die daraus entsteht? Das muss aber geführt werden, weil das entsteht nicht aus sich selbst heraus. Und deswegen brauchen wir Autoritätspersonen, die eine gewisse Haltung und Kompetenz haben, solche Transformationskonflikte zu führen.
Und weißt du, an der Stelle kann ich dich total beruhigen. Es macht gar nichts, wenn man jetzt interkulturell nicht viel Erfahrung hat. Denn ich finde so viel Interkulturalität schon allein in der eigenen Kultur.
Ja,
ich meine, wir haben schon Familienkulturen und so weiter und regionale Kulturen. Und das ist so divers, wenn ich einmal hinschaue, was wir Menschen nicht alles missinterpretieren. Aus unserem ganz bestimmten individualpsychologischen Background. Also so gesehen ist das, die Arbeit, die du leistest, überall auf der Welt anwendbar. Und überall auf der Welt meines Erachtens auch absolut wichtig und wertvoll. Ja, und in deiner Arbeit unterscheidest du noch zwischen linearem und nicht-linearem Denken. Linear ist jetzt so eher die klassische Managementmethode, klare Ziele, Schritt für Schritt, Wasserfallplanung, Soll-Ist-Kontrolle, was wir ja gut kennen, was ja alles eine wunderbare Funktion in der Industriekultur gehabt hat. Nicht-linear heißt, eher so offen für Emergenz zu sein, Prozessvertrauen und den Mut, Unvollkommenheit auszuhalten. Und ja, in diesem Zusammenhang hat der Karl Popper mal gesagt, wir wissen nicht, wo unsere Reise hingeht. Wir wissen nur, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind.
Ja, ich warte nochmal deine Frage ab. Also, oder deine,
genau,
deine
Gedanken. Weil meine Frage ist, wie übersetzt du das in Führungsprozesse?
Ja, ich glaube, was da ein ganz zentraler Punkt ist, mir kam noch ein Gedanke, das könnte vielleicht auch ein interessanter Gast sein für euch in eurem Podcast, Christoph Schmidt, der ist auch bei LinkedIn ziemlich aktiv, weil er sagt, naja, das, wie wir in Linearität gepresst werden als Menschen, wir kommen ja eigentlich als nicht-lineare Wesen auf die Welt. Und die klassischen Bildungsinstitutionen linearisieren uns, sie normen uns, weil sie, und das war damals funktional, wir mussten passende Abarbeiter für Industrieunternehmen werden. Wir sollten gute Untertanen werden, wenn diejenigen, die jetzt zuhören, wenn die aus dem Land kommen, wo es noch einen Kaiser gab oder eine Kaiserin und so weiter. Ja, das heißt, das Bildungssystem war ausgerichtet, sozial gebildet zu werden, mit ein bisschen Fachwissen auch, aber eigentlich ging es um soziale Passung in bestehende, nicht verhandelbare Hierarchien und Normen. Und Christoph Schmidt wettert dagegen und ich kann das voll unterstreichen. Das heißt also, das ist die Schwierigkeit, die wir haben und die auch Führung jetzt im Zuge dieses Wandels, nicht nur der Veränderung, es ist wirklich ein fundamentaler Wandel, in dem wir sind schon. Wir kommen ja nicht erst rein, wir sind ja schon in dem Wandel.
Ja.
Dass wir sozusagen diese Linearität, die es auch weiterhin geben wird, das ist auch nicht schlimm, dass wir die aber ergänzen durch nicht-lineares Denken. Also, dass wir uns auf Experimente viel mehr einlassen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Es kommt jetzt auch nicht von mir, aber das ist auch in Bezug auf das Autoritätsverständnis wichtig, weil ich eben in dieser transformativen Haltung zur Autorität, die sagt, ich kann sowieso nichts kontrollieren. Das heißt, ich verabschiede mich von der Kontrolle von Beziehungen. Also ich kann technische Systeme kontrollieren, aber ich kann keine biologisch-sozialen Systeme kontrollieren. Das wird ja weltweit gerade probiert von solchen Herrscherchen, die aktuell sind, ne, die versuchen, das vorzumachen. Und wir wissen das selbst von Diktaturen. Du kannst nie total Menschen kontrollieren. Also es wird immer Lücken geben. Und die Frage ist, und das habe ich auch schon in meinem Buch geschrieben, die Frage ist nur, kannst du das finanzieren und wie lange kannst du diese Kontrollmechanismen und so finanzieren? Und vielleicht hält es 100 Jahre, vielleicht hält es 300 Jahre, es wird irgendwann zusammenbrechen. Das kann man geschichtlich auch sehen.
Ja.
Das heißt, wir können eigentlich mal langsam damit aufhören, das ist zumindest meine Botschaft, das immer wieder zu wiederholen, sondern vielleicht Nicht-Linearität zu kultivieren. Das heißt also zu sagen, ich lasse mich mal auf was ein, ich ersetze Kontrolle durch Reflexion. Das heißt, es geht ja nicht darum, nicht Fortschritte zu gucken. Also natürlich wollen wir vorankommen, aber ich mache das eben nicht mehr in Kontrolle, sondern ich mache das im Sinne von Reflexion über Gespräche. Wie nah sind wir denn unseren Zielen gekommen? Ich kultiviere Unperfektheit, das war ja der Ausgangspunkt. Ich erwarte gar nicht die Perfektheit, weil die gibt's im Zweifel gar nicht, sondern ich arbeite vielleicht auch, und das ist ja nicht neu, gibt's im agilen Bereich und aus dem Design Thinking ja auch schon ziemlich lange diese Idee, good enough for now, safe enough to try und so weiter. Also diese Dinge gibt es ja schon. Und die sind letztendlich, wenn man das mal ausführlicher betrachtet, das ist ein Umgang mit Nicht-Linearität. Nur was hilft es, wenn ich diese Sprüche kenne, aber ich habe das Verständnis nicht, diese Landkarten nicht für Nicht-Linearität, ja, dann hilft mir auch dieser Spruch nicht. Und das ist diese Idee, da Menschen auch zu qualifizieren in ihren mentalen Landkarten, in ihrer Haltung mit Unperfektheit, mit Unvollkommenheit umzugehen. Und das im Zuge von perfekten Instagram-Stories und perfekt geleckten LinkedIn-Beiträgen und so weiter. Also wir kriegen ja gerade das vorgemacht, dass immer alles perfekt sein muss. Nee, eben nicht. Sondern es geht eher darum, so gut wie möglich Dinge zu betreiben, aber Unperfektheit zuzulassen. Das wäre eher die Haltung.
Ja, absolut. Ich glaube, auch so kann Zieloffenheit kraftvoll bleiben, ohne dass sie in die Beliebigkeit abrutscht.
Genau.
Und das ist ja eigentlich das, was wir als Kultur lernen dürfen. Und ich bezeichne es auch weniger als, dass wir in einem Kulturwandel sind, sondern ich bin da etwas radikaler und sage, wir leben in paradigmatischen Veränderungen, weil ein Paradigm, ein Paradigma ja immer eine radikal andere Sichtweise ist, denn linear hat nichts mit nicht-linearem Denken zu tun oder Linearität zu tun. Und auch die Haltungen sind nichts anderes als jeweils die Welt durch eine völlig andere Brille zu betrachten. Und was schon herausfordernd ist für Menschen, weil wir ja gewöhnt sind, durch eine bestimmte Brille zu schauen, dass wir die Vielfalt der Brillen, die sich jetzt durch diese paradigmatischen Veränderungen ergeben, den Menschen teilweise auch zu anstrengend wird und wir deswegen oft so eine Regression haben in so alte, einfache, simple, niederkomplexe, lineare Muster und dann auch noch große Maxis da oben am besten installieren, damit es wieder einfach wird, weil wir so überfordert sind mit diesen paradigmatischen, mit der Vielfalt, mit der ich ja auch lernen muss, umzugehen.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich eher noch vorsichtig formuliere, aber es ist in der Tat, so wie du sagst, es ist ein paradigmatischer Wandel. Und das ist der Kern der Transformation, wenn wir sie nicht gleichsetzen mit Veränderung. Weil Veränderung ist nicht gleich Transformation. Transformation bedeutet, also der Fachbegriff im Nicht-Linearen ist in der Chemie entwickelt worden, in der Physik konnte man das auch nachweisen. Und ein Schizophrenieforscher, Luc Ciompi, hat das auch nachgewiesen, im Kipppunkt zwischen Normalzuständen und psychotischen Zuständen. Das sind radikale Ordnungswechsel, die da stattfinden. Und jetzt gibt's bei solchen Ordnungsübergängen, Ordnungsübergängen ist der Fachbegriff dafür. Wir sind in einem Ordnungsübergang und da gibt es drei Varianten, was die Naturwissenschaft und Ciompi eben auf biopsychische Systeme, was die nachweisen konnten. Diese Ordnungsübergänge haben drei Varianten, wie die ausgehen können. Mindestens drei wahrscheinlich, aber die sind beforscht. Der erste ist, es findet tatsächlich ein Ordnungsübergang statt. Es bilden sich aus diesem Konflikt, aus diesem Chaos, aus dieser Krise bilden sich neue Strukturen heraus, die für das neue Energieniveau, für diesen Umweltdruck angemessen sind. Die können die Energie weiterverarbeiten. Die andere Variante ist, es kippt wieder zurück in die alte Ordnung. Das, was du genau beschrieben hast. Ja, das heißt also, die Strukturen der alten Ordnung sind zusammengebrochen, aber sie werden mühsam wieder aufgebaut mit, Tape und so, weißt du, so und Kleber und so weiter. Aber die Energie von außen ist ja nach wie vor da, die ist ja nicht weg. Und deswegen ist das nur eine Frage der Zeit, bis das wieder zusammenbricht und dann vollkommen zusammenbricht, in der Chance, dass dann endlich der Ordnungswechsel stattfindet. Naja, und die schlechteste Variante ist das System, wenn man das mal systemtheoretisch betrachtet, das System hört auf zu existieren, weil es einfach den Ordnungsübergang nicht schafft und die alten Strukturen können es nicht mehr liefern. So, und Da ist die Frage, und das sagen ja auch KlimaforscherInnen, die Frage ist, wo landen wir jetzt bei diesen Kipppunkten, die wir in unserer Natur haben und die wir natürlich jetzt auch in unseren Gesellschaften haben? Reicht es für einen Ordnungsübergang zu einer neuen Struktur und Kultur? Oder ist es, und das muss man so deutlich aussprechen, oder wird es der Anfang vom Ende der Menschheit sein? Ja, auch wenn das vielleicht noch 100 Jahre dauert oder 200 Jahre, aber das könnte sein, dass wir gerade in diesem Moment sind. Das weiß aber keiner.
Nein, wir erleben fast alles in der Gleichzeitigkeit. Biodiversität, vieles stirbt ja auch schon aus. Also ich glaube, dass wir alles wirklich schon erleben. Und für mich ist da, ich vertraue immer noch in die Kraft der Dialektik. Wirklich in die Transformation, in die Synthese auf eine höhere Ebene, die Antipoden integriert. Und das ist zumindest mein innerer Treiber, der mich weiterhin weitermachen lässt, dass ich sage, ja, wenn ich nicht an das glauben würde, alles andere, anything goes, ist möglich. Ja, selbstverständlich. Und das ist, was ich sozusagen für Kinder und Kindeskinder mir zumindest wünsche und deswegen meine Energie auch darauf ausrichte. Und das, glaube ich, verbindet uns beide ja auch mit der transformativen Autorität. Wir machen einfach weiter.
Definitiv. Definitiv. Ja, weil die andere Variante ist, wie ich das manchmal so laut sage, wir können es halt auch hinnehmen und warten.
Genau.
Und ist auch in Ordnung. Also ich sage keinem Menschen, du musst es tun. Nö. Also man muss nicht transformative Autorität betreiben, diesen Wandel. Man kann auch sagen, ich bleib liegen. Nee, aber es gibt so eine schöne Formulierung, die nutze ich bei meinen Kundinnen und Kunden, ich finanziere meine Forschung über Beratung und Vorträge und so weiter. Und dann kommt häufig die Frage, ja, was mache ich denn mit Leuten, die nicht wollen? Also man kann sie ja, ne, man kann Belästigungsmacht einsetzen, genau, und versuchen, transparent zu verführen, einzuladen. Ne, also ich sage ganz bewusst nicht den Begriff mitnehmen und abholen, weil dann ist das wieder, dann passiviere ich wieder Dynamiken. Also entweder jemand bewegt sich oder bewegt sich nicht. Aber was ich für eine gute Erfahrung gemacht habe, ist mit einer Haltung, mit einem Spruch, der geht in einer Art so. Wir hätten dich gerne mit dabei. Was brauchst du, um mitzukommen? Wir warten aber nicht auf dich. Ja, also wir hätten dich gerne mit dabei. Das ist eine positive Beziehungsbotschaft. Also das, was die transformative Autorität ja ausmacht. Wir können aber nicht und wir wollen auch nicht auf dich warten, weil wenn, ich sag mal, eine relative Mehrheit der Organisation irgendwie denkt, ja, wir machen mit, okay, dann kann man nicht bei Einzelnen irgendwie liegen bleiben. Aber man fragt zumindest Bedingungen ab, was brauchst du, um mitzukommen?
Ja, and that's fair.
Das ist absolut und das ist transparent. Das ist die Haltung der transformativen Autorität. Genau. Und wenn dann jemand sagt, nee, ich will nicht, und das ist ja der Unterschied zwischen Familienorganisationen. In Familien gehst du halt weiter, weil du bleibst verbunden. In Organisationen kannst du sagen, dann ist wohl die Zeit hier rum. Ja, wie können wir, und jetzt sind wir wieder Würde wahren, da gibt es auch Beispiele aus der Praxis, wie kann ich Würde wahren dann einen Trennungsprozess einleiten? Also eben nicht patriarchal autoritär den einfach rausschießen oder anti-autoritär den einfach mitschleppen und die Organisation guckt zu und denkt, ja super. Und das gibt's ja vielfach in Organisationen, ja, wo Leute jahrelang mitgeschleppt werden, mit denen nie jemand fair gesprochen hat. So, und der Weg dazwischen wäre, okay, wie finden wir jetzt gemeinsam ko-kreativen Weg, einen besseren Platz für dich, weil die Zeit hier ist rum.
Ja, und da greift dann auch wieder, finde ich, das Konzept der GfK so schön, überhaupt die Bedürfnisse, die dahinter liegen, zu eruieren und dann zu schauen, finden wir Handlungsstrategien, die beide Bedürfnisse erfüllen. Und wenn wir auf diesem Weg, und der kann ja auch länger dauern, keine Handlungsstrategie finden, die beide Bedürfnisse erfüllen, dann darf man sich trennen. Und dann mögen beide traurig sein, aber wir können uns nachher nochmal in die Augen schauen. Während, wenn ich im Streit auseinandergehe, weil ich die Bedürfnisse gar nicht erkenne, weil ich sie nicht ernst nehme, weil ich sie nicht verstehe, damit kommt man ja in diese sehr, sehr harten Konfliktsituationen, wo die Menschen dann, wenn sie sich mal wieder begegnen, die Straßenseite wechseln. Und das ist ja unglaublich traurig. Denn ich glaube, auch wenn wir Konflikte haben, in denen wir nicht zusammenkommen und es keine Lösung gibt, es gibt nicht immer eine Lösung, dass wenigstens der Weg in einer solchen Würde und Gewaltfreiheit gegangen wird, dass man sich nachher trotzdem noch in die Augen schauen kann.
Und jetzt kommt, ich unterstreiche das total und ich würde jetzt nochmal ergänzen oder das Rahmen, und das ist auch das Transformative daran. Und das hat auch was für unsere demokratische Kultur, das ist so wichtig, weil wenn Menschen in Organisationen erleben, mit ihnen wird würdewahrend umgegangen, das macht was mit ihnen, weil sie sind ja auch gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger. Das heißt also, sie tragen diese Erfahrung des gleichwertigen Umgangs, selbst wenn man sich trennt in Konfliktsituationen, tragen sie das ja weiter. Sie erzählen davon. Und das kann ich von einer Organisation berichten, wo auch Trennungsprozesse jetzt schon stattgefunden haben. Das spricht sich rum auch außerhalb der Organisation. Das war eine patriarchale Organisation, ist stark kirchlich geprägt. Und da wussten alle, da ist echt noch, da ist es so wie früher. Und das hat sich jetzt auch über die Art, nicht nur alleine, deswegen natürlich, das wäre ein Wunder, ja, das ist es natürlich nicht. Aber durch viele Maßnahmen, unter anderem auch diese, hat sich rumgesprochen im lokalen Arbeitsmarkt. Die gehen anders mit ihren Leuten um und die bekommen jetzt teilweise Bewerbungen, obwohl die noch gar keine Ausschreibung für etwas haben. Und die Frage ist, das haben die Personalverantwortlichen mir erzählt, die fragen immer, ja, woher wissen Sie das? Das hat sich rumgesprochen. Das heißt, das geht auch über die Organisationsgrenzen hinaus in die Gesellschaft rein. Und das bedeutet auch transformativ.
Genau, Transformation schafft immer Seinsüberschuss.
Ja.
Und das ist das Wunderbare daran. Und das ermutigt mich ja auch immer wahnsinnig, weil solche Erlebnisse einem dann wieder bestärken, einfach weiterzumachen.
Genau, deswegen machen wir weiter.
Genau. Ich würde dich doch noch gerne ein bisschen zu deinen 7 Elementen etwas fragen. Zum Beispiel zu diesem Element der Präsenz. Präsenz ist ja für dich mehr als physisches Dasein. Es ist ja diese bewusste Resonanz mit dem Gegenüber und dieses innerlich wirklich anwesend sein, nahbar sein und auch nahbar führen. Und mir ist eingefallen, dass Simone Weil mal gesagt hat, dass dieses Präsenzverständnis, diese Aufmerksamkeit dieser Präsenz hat sie als reinste Form der Großzügigkeit verstanden. Und ich fand das so berührend, weil ich, ja, es ist großherzig, es ist großzügig, weil ich schenke mich dir momentan ganz, weil ich wirklich auch bei dir bin. Und so eine Frage, wie können denn Führungskräfte diese Präsenz kultivieren, gerade wenn der Druck hoch ist und die Versuchung ganz groß ist, sich hinter Rollen oder Strukturen zu verstecken?
Ich finde das gerade sehr berührend, das Thema Großzügigkeit. Und das ist ein ganz wunderbarer Gedanke, weil ich würde jetzt erstmal so spontan, um diesen Gedanken aufzugreifen, zu sagen, der erste Schritt wäre, großzügig mit sich selbst zu sein. Großzügig mit sich selbst sein. Wohlwollend mit sich selbst zu sein. Und ich meine, ich sag jetzt mal, wir alle kennen das, ja, dass wir uns vielleicht früher mal und häufig immer weniger auch Tiernamen geben, wenn wir mit uns unzufrieden waren, ne, du Dummer, und so weiter. Und das ist nicht großzügig und das ist schon nicht wohlwollend. Und natürlich macht das was mit uns, weil ein innerer Teil an uns hört das, ja. Und also das heißt, ich bin gewalttätig mir gegenüber, weil ich beleidige mich selbst. Ja, das ist eine Selbstverletzung auf eine gewisse Art und Weise. Und insofern würde ich sagen, Präsenz im ersten Schritt neben all den Punkten richtigerweise, die du gesagt hast. Die Präsenz fängt erstmal bei mir an, dass ich innerlich anwesend in mir bin. Das kenne ich ja auch. Manchmal ist er mal außer sich, ja, weil einfach der Konflikt so stark ist oder weil ich so genervt bin. Du hast von dem Druck erzählt. Ich kenne das ja auch aus den Organisationen. Ich habe so viel Mitgefühl und Anteilnahme an Führungskräften, die wirklich ihr Bestes geben. Und die Konstellationen sind so, ich nenne jetzt mal das Wort ganz bewusst, brutal, dass es mega schwer ist für sie, gerade wenn sie in einer autoritären Kultur sind, wo sie alles alleine schaffen müssen, also wo sie nicht in einem Führungsnetzwerk eingebunden sind, weil das als Schwäche gelten würde. Das ist brutal, was diese Menschen aushalten müssen oder leisten. Das ist unglaublich. Und da innerlich präsent zu sein, innerlich anwesend in sich, innerlich großzügig mit sich wohl, das ist eine super Herausforderung. Weil wenn ich das kultiviere in mir oder immer mehr oder ab und zu mal zumindest, dann kann ich das auch in eine Beziehung einbringen. Ich kann natürlich auch, wenn ich denke, ich kann das schon mal in eine Beziehung einbringen, ich kann auch den umgekehrten Weg gehen. Ich fange erstmal in einer Beziehung an mit Großzügigkeit. Also ich bin verzeihender möglicherweise. Ja, das heißt, ich haue nicht auf jeden Fehler sofort drauf. Und möglicherweise mache ich dadurch andere Erfahrungen und das schwappt dann auf mich rüber, weil ich merke, ach, schau mal, ich muss nicht bei jedem Fehler irgendwie ein Drama draus machen. Vielleicht schwappt das dann auch auf mich über. Also es geht ja in beide Richtungen. Das würde ich sagen, ist ein ganz zentraler Punkt der Präsenz. Und diese 7 Elemente wirken ja zusammen, wechselwirkend. Die Präsenz gerade in Drucksituationen, und das kann ich auch aus der Praxis bestätigen von Rückmeldungen, die Präsenz kann ich eher leisten, wenn ich nicht mehr alleine führen muss. Das verteilt Druck und Verantwortung auf mehrere Schultern. Heißt also, ein Weg, um präsenter auch in Beziehung zu sein, innerlich anwesender ist, sich davon zu verabschieden, ich muss alles alleine können und alleine führen, sondern ich darf mir Unterstützung holen.
Auf dein Führungsnetz werde ich gleich nochmal eingehen. Was mir so gut gefallen hat, ist, was du gerade ausgeführt hast, war auch dieses Ansprechen des inneren und äußeren Kritikers, was wir auch in unserem Haltungsmodell haben. Und wenn mein innerer Kritiker gnadenlos ist, werde ich immer auch einen gnadenlosen äußeren Kritiker haben. Und da sind wir wieder beim Wohlwollen und der Großzügigkeit uns selbst gegenüber, denn da stimme ich voll mit dir überein. Die kann ich nur in mir selbst schenken. Und wenn ich sie in mir selbst spüre, kann ich sie überhaupt erst anderen schenken. Das ist für mich die Grundvoraussetzung, ja.
Ich würde nochmal sagen, weil das könnte so klingen, ja, man muss nur noch wohlwollend sein und so weiter. Das bedeutet nicht kritikfrei. Und das bedeutet nicht wahrhaftig, sich zu prüfen und so weiter. Aber ich kann auch das wohlwollend machen. Ja, ich kann autoritär kritisch sein, ich kann wohlwollend kritisch sein. Ich bin kritisch. Also das heißt, es ist schon hingucken, was ist, sagen, was ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir weiterkommen. Aber die Haltung, wie ich das tue, wie ich das einbette, das macht den Unterschied.
Ja, es ist so die Gnadenlosigkeit, die da eine Rolle spielt. Und dann bin ich in der integrierten oder in der nicht integrierten Haltung, weil ja Kritiker ist ja nichts Schlechtes an sich, aber ist sie in der integrierten oder nicht integrierten Form. Und da habe ich dann natürlich die Schattenseite und die wirkt nach innen wie nach außen gleichermaßen. Und deswegen ja ist es gerade bei der transformativen Autorität so wichtig, diese Innenschau, diese Selbstreflexionsvermögen zu haben und zu unterscheiden, ja, ist es die integrierte oder die nicht integrierte Form.
Zum Beispiel.
Ja, und jetzt wollte ich dich nochmal fragen zu deinem Thema Führungskoalition und Führungsnetz. Du sagst, keiner muss allein führen und betonst damit, dass Führung für dich geteilte Verantwortung ist. Schon Aristoteles hat ja so den Zoon Politikon, den Menschen als Gemeinschaftswesen beschrieben. Und ich finde, da hat er uns ganz gut erkannt. Und wie verändert sich denn eigentlich die Qualität von Führung, wenn sie bewusst im Netzwerk getragen wird?
Also vielleicht aus der Praxis einer Organisation ein Beispiel. Das war eine Situation, wo ein Wohnbereich, also es ist eine soziale Einrichtung, da gab es in der Mitarbeiterschaft eine Person, die sehr stark dominiert hat, sehr viel wusste, aber auch sehr viel dominiert hat. Und insbesondere gab es dort neue MitarbeiterInnen, die auch frühzeitig wieder gegangen sind. Also es gab eine Fluktuation, das war auffällig. Warum sind denn neue nach ein paar Monaten wieder weg? Und die hatten Schwierigkeiten, den Geschäftsbetrieb dort aufrechtzuerhalten. Und dann nach bestimmten Recherchen war klar, sie hat sich dort fast ein eigenes Reich geschaffen. Und die Bereichsleitung hatte Schwierigkeiten, weil da schon auch mehrere Bereichsleitungen gewechselt waren. Die haben sich alle an dieser Person leider, die Zähne ausgebissen oder die irgendwie, gibt es da so einen Spruch, das hört sich so komisch an. Naja, also jedenfalls haben die sich abgearbeitet, aber das hat irgendwie keine Wirkung gebracht nachhaltig. Und dann war die Idee, dann ist sich beraten worden eben mit Fachbereichsleitung, Geschäftsführung und auch anderen Bereichsleitern. Wie können wir diese Bereichsleitung vor Ort unterstützen, damit die nicht wieder kündigt, damit nicht noch mehr Mitarbeiter krank werden und so weiter? Und dann kam die Idee auf, wir machen einen gemeinsamen Termin mit allen tatsächlich. Und dann war eben nicht nur die Bereichsleitung, die mit dem Team gesprochen hat, sondern es waren Kollegen und es war der Geschäftsführer und die Fachbereichsleitung war noch mit dabei. Und das wirkt normalerweise erstmal wie eine Druckkulisse. Wenn man das autoritär wahrnimmt, ist das eine Druckkulisse. Das ist also angekündigt worden im Sinne von, wir kommen, weil wir die Arbeitsbeziehungen verbessern wollen. Wir können das nicht weiter zulassen, dass in diesem Team so gearbeitet wird, weil das führt zu Schaden. Ja, also Menschen gehen, Krankheitsquoten und so weiter. Und mit dieser Ankündigung sind die Ankündigung, dass sie mit dieser Haltung, mit dieser Idee in das Team kommen, sind sie in das Team gekommen. Und es war natürlich erstmal, so wurde mir berichtet, erstmal natürlich ein Schock, weil das autoritär interpretiert wurde. Und als sie dann gemerkt haben, nein, es geht wirklich darum, die Arbeitsbeziehung zu verbessern, ist eine Sache passiert, die war ganz wichtig für diese Bereichsleitung, die verantwortlich war. Weil dadurch wurde ausgedrückt, das ist nicht nur eine persönliche Entscheidung dieser einen Leitungskraft, die Probleme hat mit einer Mitarbeiterin, sondern das ist ein Führungsthema und nicht Willkür von dieser Person, von dieser Leitungsperson, sondern das ist die Meinung aller Führungskräfte in dieser Organisation. Und das hat dieser Person, das war wie so ein Schulterschluss und hat auch den MitarbeiterInnen gezeigt, dass sozusagen diese Bereichsleitung Unterstützung hat. Und das mündete dann in, da sind wir wieder bei dem Thema Kündigungsgespräch oder Trennungsgespräch, das mündete dann in Einzelgespräche mit dieser Person und die äußerte dann, dass sie eigentlich auch schon längst unzufrieden ist, aber private Probleme hat und deswegen nicht kündigen kann. Aber man hat dann Lösungen gefunden. Genau das, was du sagst mit den Bedürfnissen. Da hat man wirklich Lösungen gefunden. Das brauchte aber erst dieses symbolische, wir tauchen als Führungsnetzwerk, als Führungskoalition für bessere Beziehungen, für gewaltfrei auf. Also nicht gegen jemanden haben wir eine Koalition, wir haben für etwas eine Koalition. Und das hat in dem Fall, ist auch keine Garantie, das ist ja kein Zaubermittel, die transformative Autorität, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass solche Dinge gelingen können oder eher gelingen können. Und das ist zum Beispiel ein Praxisbeispiel, wie man mit Führungskoalition Führungsnetzwerk.
Ja, wunderbar. Und es ist zugleich fast auch ein Praxisbeispiel für Transparenz.
Ja, auch das.
Weil nichts gemauschelt und sondern in dieser ganzen Klarheit, in dieser Offenheit. Denn Transparenz bedeutet für dich hier nicht, dass jeder immer alles wissen muss.
Exakt.
Wie hältst du eigentlich die Balance zwischen Offenheit und notwendiger Vertraulichkeit manchmal, gerade bei komplexen politischen Dynamiken?
Das hatte ich neulich in einer Organisation, genau diese Frage, weil da der Punkt war, ja, sie brauchen aber die Information und gerade in Deutschland, also mindestens in Deutschland, ich glaube in der Schweiz und Österreich, also Schweiz ist es nicht so stark wie in Deutschland, haben wir ja noch Mitbestimmungsrecht. Das heißt also, wir haben Kollektivvertretungen und die sind auch wichtig, auch historisch. Wir sehen das ja, was gerade wieder gemacht wird mit Machtverschiebung und so weiter. Also das ist ein wichtiges Korrektiv und wie kann man das jetzt einbinden und auch würdigen in seiner auch Funktion, um Macht zu begrenzen und Macht zu verteidigen oder Macht zu verteilen, besser gesagt. Und was es da für einen guten Unterschied gibt, ist eine Inhaltstransparenz und eine Prozesstransparenz. Das ist jetzt auch nichts Neues, kommt auch nicht von mir, sondern zu sagen, wir geben eine Transparenz über den Prozess und sagen beispielsweise, ja, wir wissen, es gibt da Informationsbedarf und wir machen transparent, es gibt Gesetze, die verbieten uns aktuell, inhaltlich darüber zu sprechen, weil das zum Beispiel Personenrechte betrifft oder Datenschutz betrifft oder so. Das darf aber kein Trick sein. Und da sind wir wieder beim Thema Wahrhaftigkeit als Wert der transformativen Autorität. Und wenn Menschen spüren, dass das wahrhaftig ist, diese Prozesstransparenz, auch das zeigt meine Erfahrung, aber auch schon vor der transformativen Autorität, als ich noch Organisationsberater war, da geben Menschen irgendwann Vertrauen rein, weil sie merken, sie werden nicht verarscht. Ich sage das mal sehr platt. In diesem Spannungsfeld, das muss man immer gucken, wie sind die Fälle, wie balanciere ich Informationstransparenz und Prozesstransparenz? Wie mache ich da einen guten Punkt? Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, darüber nachzudenken.
Ja, wunderbar, finde ich ganz, ganz fantastisch und vor allem begehbar. Und ein Punkt, der mir bei dir noch sehr, sehr gefällt, das ist der der Wiedergutmachung. Also dein Ansatz lehnt Strafe ab und setzt auf Würde, wahrende Wiedergutmachung und Versöhnung. Und da würde mich jetzt gerade so interessieren, ob du ein Beispiel hast, so welche Gesten der Wiedergutmachung haben in deiner Erfahrung die größte Wirkung?
In letzter Zeit, das kann ich noch nicht ausführlich konzeptionell machen, da bin ich noch dran, auch im weiteren Verlauf meiner Forschung, aber ich habe in der Praxis schon damit experimentiert. Und die Grundlinie dabei ist, es geht weniger um diese Wiedergutmachung im dramatischen Sinne des Wortes, sondern es geht darum, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das ist das Erleben häufig von Menschen, denen Leid zugefügt wurde durch Autoritätsfunktionen, entweder bewusst oder unbeabsichtigt. Weil wenn ich in der Führungsposition bin, muss ich manchmal Entscheidungen treffen aufgrund meiner Autoritätsfunktion, die führen zu Verletzungen, auch wenn ich das nicht möchte und auch nicht mitbekomme. Und dann habe ich aber die Verpflichtung, weil das ist meine Verantwortung, diese Verletzung zu würdigen und im Idealfall irgendwie auszugleichen. Zumindest das Mindestmaß, was ich tun muss, ich muss sie anerkennen, dass das durch mich entstanden ist, wenn auch unbeabsichtigt. Und das ist der Weg, den ich jetzt schon in zwei beziehungsweise drei Teams, Führungsteams, Das war nämlich in Führungsteams das Problem, wo ausgesprochen wurde, wo jemand gesagt hat, ja, das hat mich verletzt, und derjenige, der dabei war, also es war natürlich vorbereitet, man macht nicht ein Meeting, sagt so, heute sprechen wir darüber, das ist eingebunden in Vorbereitungsprozess, sonst ist das natürlich zu steil. Und derjenige, der diese Verletzung in seiner Autoritätsfunktion verursacht hat, hört einfach nur zu. Mhm. Er hört nur zu. Und dieses, ich sehe dich, ich sehe und nehme an, ich rede das nicht schön, ich rechtfertige das nicht, das ist eine hohe Herausforderung. Das muss begleitet werden, weil das extrem anstrengend ist für so jemanden, das auszuhalten, gerade wenn das aus dem Team kommt. Gleichzeitig ist es aber so, dass es nicht nur ein, naja, du hast mich verletzt, sondern die Frage ist auch immer, was habe ich dazu beigetragen, mich verletzen zu lassen? Also es geht auch immer um die Mitverantwortung für den Prozess. Es wird nicht nur so, ich bin das arme Opfer und nur der ist der Böse. Und man könnte sagen, das ist eine Runde, da spricht man, man hört sich eigentlich zu und redet nur von sich erstmal, was einen verletzt hat und was man dazu beigetragen hat beispielsweise. Und dieses Gesehenwerden, das hat eine heilsame Wirkung, das hat eine anerkennende Wirkung auf Wiedergutmachung, auf sozialen Ausgleich. Und das ist sehr berührend, das ist sehr intensiv und sehr berührend. Und das hat sogar ich bin in einigen Industrieunternehmen tätig, da habe ich das eingesetzt. Ich war mir nicht sicher, ob es gelingt. Das war wirklich, entweder wäre es mir um die Ohren geflogen oder es hat geklappt. Ich hatte Glück, das hat geklappt. Vielleicht war es auch noch mehr Glück, ich weiß es nicht. Aber das war nicht voraussehbar, dass das in so einer Kultur überhaupt akzeptiert wird. Übrigens eine männerdominierte Kultur. Da war keine Frau im Team. Das ging. Das hat mich selber überrascht und ich bin tief dankbar für die auch, weil die jetzt eine andere Art der Zusammenarbeit wieder haben. Mhm.
Ja, in dem Zusammenhang fällt mir auch ein, dass man in der Psychologie immer sagt, für so Konflikte, wenn Verletzungen auftreten, wie gesagt, ob bewusst oder unbewusst, was immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass erst durch das Täterbewusstsein Heilung entstehen kann. Und das ist ja im Feld dann. Und deswegen ist das so ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Denn wenn das Täterbewusstsein in Rechtfertigungen umschlägt, dann wird die Verletzung noch größer. Und das ist ja ein ganz schrecklicher Mechanismus, der sich so ungefähr in die Hölle schraubt.
Ja, wird wieder gut machen, aber noch mal einen weiteren Teil sehen, weil das kann zum Beispiel auch sein, und das war in dem Fall dieses Teams, was ich eben beschrieben habe, da hat die Mitarbeiterin, die hat ja gegenüber ihren Kollegen eben auch Schaden angerichtet. Die war aber nicht bereit, um Entschuldigung zu bitten oder um Verzeihung zu bitten. Und dann ist es die Aufgabe, und das war dort auch so, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, das war die Aufgabe dann dieser Bereichsleitung stellvertretend diese Dame, die dort sich unangemessen verhalten hat, um Verzeihung zu bitten, um einfach zu markieren, das war Unrecht.
Ja, ganz wichtig.
Und das war auch ein ganz wichtiger Prozess in diesem Team, dass eine Führungskraft, eine Autoritätsfunktion stellvertretend Verantwortung übernommen hat, Normen und Würde zu setzen und zu sagen, das war Unrecht. Das ändert nicht das Geschehene, aber es macht einen Unterschied für die Gegenwart und für die Zukunft.
Ja, ich glaube auch, dass das ganz, ganz dringend notwendig ist. Ein wunderschönes Beispiel, Dankeschön. Ein Thema, das mir vielleicht zum Abschluss noch als Frau wichtig ist. Welche Gender Biases hast du denn in der Zuschreibung von Autorität erlebt? Falls überhaupt. Und ja. Wenn ja, wie geht denn die transformative Autorität dann damit um? Oder wie kontert sie diese?
Ja. Also erstmal, es gibt einen Gender Bias zur Autorität und ich verweise da immer auf dieses hervorragende Buch der beiden Philosophinnen Hilge Landwehr und Catherine Newmark. Das Buch ist rausgekommen, heißt Wie männlich ist Autorität? Ich glaube, ich sage den Titel richtig, aber wer den googelt oder vielleicht haben wir Shownotes, dann können wir es noch reinpacken. Das empfehle ich. Und ja, wir sind gebiased durch das Patriarchat. Und das, was als beispielsweise Durchsetzung stark ans Manns in Autoritätsfunktion gewertet wird, also der mal auf den Tisch haut oder eine Ansage macht, wird von einer weiblich gelesenen Person als hysterisch oder irgendwie anders konnotiert. Das bedeutet also, diese Wahrnehmungstrübung oder die Wahrnehmungsfärbung, ich will gar nicht von der Trübung sprechen, es ist eine Färbung, es ist eine Wahrnehmungsfärbung, die gilt es auch transparent zu machen, zu reflektieren. Das ist Teil des Elements Reflexion, hinzugucken, was sind denn meine Modelle von Führung und Autorität gewesen? Habe ich mir das eher von Frauen angeguckt? Habe ich mir das eher von Männern angeguckt? Und im Zuge dessen, das fand ich interessant, die beiden Autorinnen haben wunderbar dazu geschrieben, dass weiblich gelesenen Personen eher Fürsorge. Fürsorge bringt eine Autoritätszuschreibung eher weiblichen gelesenen Personen, was wiederum bei männlichen gelesenen Personen würde Fürsorge nicht zu einer Autoritätszuschreibung führen in klassisch patriarchalen Kulturen oder Wahrnehmungen, sondern eher zu einer Schwäche. Und daran können wir erkennen, also das ist gut beforscht, da würde ich sehr empfehlen, anhand der feministischen Literatur und Forschung zu gucken, wie können wir diese Biasse mit in diese Reflexion bringen. Und ich habe das in meiner Forschung zumindest versucht zu nivellieren. Ich bin nun mal ein Mann, ich bin auch patriarchal sozialisiert worden und autoritär sozialisiert. Ich komme aus dieser Zeit. Was wir aber können, ist, uns das bewusst zu machen und zu qualifizieren darin, dass wir unsere Wahrnehmung schärfen. Und ich habe zum Beispiel in meinem Forschungsdesign dafür gesorgt, dass diejenigen, die als CoforscherInnen mitgewirkt haben an meiner Forschung, also ich habe nicht nur alleine geforscht, sondern ich habe diejenigen, die ich beforscht habe, mit einbezogen. Und die haben zum Beispiel dann bestimmte Formulierungen verändert oder so, dass die eben wahrnehmbar sind und verarbeitbar auch für Menschen, die eine andere Autoritätsbiografie oder einen anderen Zugang haben. Das heißt also, das, was wir machen können und was Teil der transformativen Autorität ist, ist für Inklusion zu sorgen und keinen auszuschließen. Welches Kriterium zur Exklusion führt, ist dabei gleich. Ob das Geschlecht ist, ob das Hautfarbe ist, ob das Alter ist, was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um die Gleichwertigkeit der Perspektiven, egal woher sie kommen. Und da sind wir wieder bei der Haltung und bei dem Thema, ja, weil alles andere ist Beschämung, Ausgrenzung und eine Form von Gewalt.
Absolut. Ja, und es ist so schön zu hören, dass du sagst, Reflexion ist für dich also wesentlich mehr als nur Nachdenken, sondern sie gestaltet Lern- und Beziehungsprozesse. Und für mich ist das auch so das interkulturellste Feld überhaupt, das zwischen Mann und Frau und mit Diversity umzugehen. Und deswegen sage ich immer, wir brauchen gar nicht ins Ausland gehen. Wir haben eine derartige Vielfalt bereits in der eigenen Kultur. Und da dürfen wir uns schon die Frage stellen, und wenn es nur dieses Bewusstsein ist, dass wir einfach aus patriarchalischen Strukturen und Denkmustern kommen, sich derer bewusst zu werden und wie wir dann wieder Signale interpretieren und dann gemeinsam versuchen, Wege zu finden.
Ja, definitiv. Ich fand gerade den Kulturunterschied zwischen Mann und Frau nochmal als Interkulturalität, finde ich großartig. Das lässt mich schmunzeln und ich kann damit was anfangen. Danke.
Ich auch. Und deswegen sind wir ja natürlich auch im permanenten Dialog. Und das Wichtige ist ja da, im Dialog zu bleiben, weil es ja auch wichtig ist, einerseits bleiben zu dürfen, wie man ist, und zugleich in der Synthese, jetzt bin ich wieder bei meiner geliebten Dialektik, einfach neue Wege findet, andere Arten, damit sie zu integrieren und was Neues zu schaffen. Das ist ja eigentlich immer wie ein neues Kind zeugen. Und so gesehen was Wunderbares, was sehr Fruchtbares. Ja, danke, lieber Frank, für dieses Gespräch und für die wunderbaren Einblicke in deine praktische Arbeit. Es hat mir eine unheimliche Freude bereitet. Und ich freue mich vor allem, wenn du in, weiß nicht, 2 Wochen deine Dissertation abgegeben hast zum Thema.
Ja, abgegeben ist sie. Ich warte auf den Termin, wann ich sie verteidigen darf.
Ah, auf die Verteidigung.
Das sind, oder Dialog oder Kolloquium, das ist ja, Verteidigung hört sich noch so, also ist, glaube ich, offiziell sogar, aber es ist ein Kolloquium.
Es heißt so tatsächlich.
Ja, genau, 8 bis 10 Wochen oder so, schätze ich mal. Also ich warte auf den Termin.
Und dann wird das Buch noch gedruckt oder wann kann man es denn erhalten?
Genau, also das Buch geht dann, weil das ein Open Access Buch ist, was bei Springer Nature erscheint oder im Springer Verlag, wird das dann hochgeladen. Also sobald ich das mache, an dem Tag könnte man sagen, an dem ich das, weil ich brauche das Testat, damit der Verlag das als Open Access Dissertation annimmt. Und dann, ich bin ja schon Autor bei Springer, Gabler, Springer, und das geht relativ zügig, aber ich schätze mal so aus der Erfahrung, wahrscheinlich im Januar wird irgendwas in diese Richtung passen. Ab Januar, also ab Anfang 26, ja.
Anfang 26. Ja, darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Und we spread the word. Und du wirst es gleichermaßen tun. Ja, und ich freue mich auch auf deine Seminare.
Danke.
Die du ja jetzt auch, glaube ich, vermehrt anbietest.
Ja, genau.
Weil es einfach so ein unendlich wichtiges Thema ist, das eigentlich so alles subsumiert, an dem wir auch teilweise leiden.
Ja, es ist Leid. Tatsächlich.
Mhm. Ja, und jetzt so nach diesem Gespräch spüre ich also noch viel stärker, dass Führung ein Resonanzfeld ist und dass jede Geste darin eine Welle auslöst, die über uns hinausgeht.
Ja, weil wir verbunden sind mit allem. Und das ist gar nicht mal transzendierend gemeint, sondern Nein. das ist richtig evident, immanent gemeint.
Ja, und was mir auch sehr gefällt an deinem Ansatz ist, dass er so wissenschaftlich ist und nichts anderes bestätigt, als was Philosophien schon immer gesagt haben.
Die Ursprungswissenschaft, Philosophie.
Genau, die Ursprungswissenschaft, Philosophie, der ich ja auch sehr zugetan bin. Und diese beiden so wirklich zusammenzubringen, ohne dass es einen esoterischen Touch bekommt, das ist auch etwas, was mir sehr wohltut und was ich sehr, sehr schätze.
Vielen Dank. Ja. Da achte ich nämlich drauf. Schön, dass es rüberkommt.
Oh, absolut, absolut.
Danke.
Ja, dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt.
Ganz sicher.
Und ich freue mich sehr auf weiteren anregenden Austausch mit dir.
Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne, fürs tolle Gespräch.
Vielen Dank auch. Ciao.
Ciao.
Jetzt hole ich den Martin, gell?
Ja, ich bin da.
Ich sehe ihn aber.
Ach, du bist ja da. Ich habe dich gar nicht gesehen.
Ja, ich habe zum Schluss nach einer Stunde gedacht, jetzt kann ich mal reinhören, wo ihr so seid. Und, habt ihr Spaß gehabt?
Ja.
Sehr, also sehr interessant.
Frank, wir haben ja noch ein kleines Experiment gemacht, weil ich fand ja deinen Forschungsansatz so super, dass du gesagt hast, ja, selbst bei der Forschung willst du schon transformativ denken und neu denken. Und hast ja deine Beforschten teils zum Forscher gemacht.
Ja.
Und so hatten wir die Idee, wir machen den Podcast zweimal, Susanne und ich wussten nicht voneinander, haben sich nicht abgesprochen, um dir auch die Möglichkeit zu geben, neu zu entstehen. In Resonanz mit Susanne und in Resonanz mit mir haben wir jetzt vielleicht auch zwei Versionen von Frank erlebt. Oder wie hast du dich erlebt in der Unterschiedlichkeit?
Das ist, also erstmal, ich bin total... Natürlich, wenn ich mit meinem wissenschaftlichen Herz gucke, ich bin Fan von Experimenten, weil darüber haben wir überhaupt ja die Chance, Neues oder Neuartiges in die Welt zu bringen. Insofern habe ich sofort zugesagt und muss tatsächlich jetzt erstmal drüber nachdenken, was hat sich denn anderes gezeigt? Ich habe den Eindruck, unser Gespräch, Martin, ist ja noch erst kürzlich her, also ich glaube, ich habe den Eindruck, hier bin ich noch mehr in Praxisbeispiele gegangen. Und das Gespräch mit dir, Susanne, hat noch mehr, also mehr reelle Bilder aus Praxiserfahrungen. Also ich habe teilweise Menschen vor mir gesehen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe die emotionalen Abdrücke in den Räumen gespürt, wenn zum Beispiel so Wiedergutmachungs-, soziale Ausgleichs-, Versöhnungsprozesse gelaufen sind. Das hat mich so berührt noch, weil das so intensiv war und ich würde sagen, das dockt an einen Prozess. Also ich bin ja nicht, sondern ich werde. Das ist schon so. Also ne, wenn man sagt, wer bist du denn, würde ich sagen, ja, wer werde ich denn gerade in dem Moment? Weil wir sind ja permanent am Werden als Zellhaufen. Und insofern würde ich sagen, das hat angeknüpft an einen Prozess des Werdens, noch viel, viel bewusster und achtsamer damit umzugehen, wie viel Leid in Organisationen ist. Und dort Empathie und das meine ich jetzt nicht esoterisch, sondern wirklich auch vielleicht sogar im medizinischen Sinne Heilung einzubringen, weil viele Beziehungen wirklich beschädigt sind und verletzt sind. Und das wissen wir alle aus unserer Physiologie. Hast du irgendwie einen verletzten Arm oder sowas, bist du nicht so leistungsfähig und du achtest immer drauf, dass da nichts dagegen kommt. Und so im Übertragenen sein könnte man es analog auch in Bezug auf die Beziehungsprozesse sagen. Und ich glaube, da diese Berührung, da bin ich am Werden. Das hat das sicherlich nochmal gezeigt, noch mehr gezeigt als unser Gespräch, Martin.
Danke, weil ich sehe mich darin, was du gesagt hast, weil es mir auch immer sehr nahe geht. Und ich freue mich, dass es in dir so resonieren konnte, auch diese emotionale Ebene. Trotz aller philosophischen Ansätze sind wir ganz am Schluss einfach Menschen, die versuchen, miteinander dieses Leben zu gestalten, auf eine würdevolle Art und Weise. Und ich habe mich da sehr mit dir verbunden gefühlt, in der Art und Weise und zugleich auf den Feldern, in denen wir uns bewegen, was da auch oft an Schmerz da ist und die Freude und Die Hoffnung, die ich mit dir zusammen in diesem Podcast erlebt habe, war einfach das Gefühl zu haben, man hat Weggefährten. Ich bin mit dir auch ein Weggefährte, der diese Vision hat und der diesen Glauben daran hat. Egal, wenn es außenrum dumm bröckelt und bröselt. Wir machen einfach weiter. Und das hat mich tief verbunden, auch emotional.
Ja, und was du sagst, erinnere mich auch daran, wir haben ja das letzte Buch geschrieben, Fühlen mit Emotionen arbeiten. Ja. Das hat ja auch einen doppelten Sinn, ja, da weil wir so viele Emotionen in unseren Arbeitsumfeldern haben, aber immer so tun, als könnte man darüber nicht reden. Ja. Und da hast du natürlich mit der transformativen Autorität und den sieben Elementen und all den Dingen auch so einen Rahmen geschaffen, ja, um diese Besprechbarkeit möglich zu machen. Und ich mag das Zielbild der Autorität im Gegensatz zur Macht auch sehr.
Schön. Mal gucken, wie nah wir da kommen, oder?
Ja, und jetzt würde mich noch interessieren, Frank, was bei dem Gespräch mit Martin bei dir an Bildern entstanden ist und was es in dir ausgelöst hat.
Also, du hast eine Sache gesagt, Susanne, die ist ähnlich zu dem Gespräch mit Martin, so gegen Ende. Es war dieser Eindruck, es gibt Mut und Kraft und Stärke weiterzumachen. Mhm. So, weil natürlich diese Arbeit, und ihr habt das ja auch benannt, manchmal, gerade wenn du, so wie ich jetzt, wissenschaftlich unterwegs bist und du bist jetzt nicht in eine riesen Forschungsgruppe oder so eingebunden, sondern du hast irgendwie ein Thema und denkst, ich muss das eben machen. Also wie teilweise früher die Wissenschaftler ja auch, die eher Einzelgelehrte waren und sich dann an Universitäten verdingen mussten und teilweise für Vorlesungen ja noch Geld bekommen haben von den Studenten und Studentinnen. Also fühlt sich das manchmal auch an, obwohl ich gut vernetzt bin. Und insofern hat mir das sehr gut getan. Und ihr habt gesagt, die Gleichgesinnten und dass wir auf dem ähnlichen Feld oder auf dem gleichen Feld unterwegs sind, in unterschiedlichen Arten. Diese Vernetzung, diese Verbundenheit, die stärkt. So, und ich glaube, das ist auch sehr nochmal im Gespräch bei Martin rübergekommen. Und jetzt, Susanne, du hast es auch ausgedrückt, das kann ich natürlich nur widerspiegeln. So ist mir ergangen, ja. Also Vernetzung, Verbundenheit von Gleichgesinnten.
Es ist ja auch in deinem Punkt der Führungskoalition enthalten. Ja.
Exakt.
Ja, du brauchst die Wachstumsgefährten oder Weggefährten.
Ja. Und das habe ich manchmal gesagt, auch schon in Einzelarbeiten, wenn ich mal im Einzelcoaching bin, wo jemand sagt, ja, ich möchte irgendwie meine Führungsarbeit reflektieren, aber ich habe bei mir kein Unternehmen oder meine Organisation, wo ich auch gesagt habe, es geht auch, und wir sind ja jetzt auch gerade ein praktischer Beweis dafür, dass man da auch unternehmensorganisationsübergreifend vernetzen kann mit Gleichgesinnten. Denn es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die daran arbeiten, von denen wir wissen. Und insofern bin ich so dankbar, dass ihr diesen Raum zur Verfügung stellt, dass wir diesen gemeinsamen Ort hier schaffen und vielleicht andere Leute dazu einladen können, mit an dem Ort zu arbeiten, dass sich das Feld immer weiter ausbreitet. Das ist ja gerade die Idee, denn wenn wir das Feld nicht ausbreiten, dann breiten sich andere darin aus. Und das möchte
genau. Ja, und das ist so schön, weil ich weiß, dass es darauf einzahlen wird. Und es macht mich ja auch wieder so mutig und so zuversichtlich.
Was war denn für euch jetzt? Ihr seid ja auch mitwirkend im Experiment. Was war denn bei euch jetzt?
Wir müssen ja uns jetzt erst wechselseitig anhören, weil ich weiß nicht, was Martin gesagt hat.
Genau, aber vielleicht könnt ihr ja, weiß nicht, ob das geht. Es ist ja ein Experiment. Ich stelle mir gerade die Frage, könntet ihr jetzt spontan was sagen irgendwie? Oder habt ihr einen Impuls oder Intuition? Wenn nicht, dann nicht, aber.
Ich habe einen Impuls, dir zu sagen, dass ich noch nie mit einem Wissenschaftler, der so präzise wissenschaftlich arbeitet wie du, ein so warmes Herzgefühl hatte. Und diese Kombination, die flasht mich und die finde ich herzerwärmend schön.
Danke.
Weil das zwei Pole sind, die ich so gerne eben in dieser Synthese sehe. Das ist ja kein Widerspruch, das gehört doch zusammen. Und das verkörperst du für mich.
Ich mag ja Michael Hampe sehr, den ich öfter erwähne. Und der sprach irgendwann in so einer Sendung mal davon, dass jeder so seine Stimme findet, mit der er in der Welt ist. Ja. Und du bist für mich so einer, der hat so seine Stimme gefunden. Ja, so, okay, das ist jetzt mein Ding, da bin ich drin verankert, dem widme ich jetzt so meine Lebensenergie, ja, und das bringe ich nach vorne. Also so ein Berufener, ein Sinnberufener, ne? Und das löst in mir auch immer so ein Feuer aus, weil ich sage, ah, ja, geil, ne? Kenne ich, ne? Und weil ich da auch so eine Kraft drin spüre, wo es eben jetzt nicht um irgendein Marketing geht oder überzeugen, was Leute tun müssten. Ja, sondern eben auch diese forschende, erkundende Perspektive und gleichzeitig eine Klarheit in der Richtung. Ja, und so eine Klarheit, worum es dir geht. Ja, und auch eine tiefe Geborgenheit und Verbundenheit in deinem Thema. Ja, und das resoniert bei mir sehr stark.
Interessant. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich habe gerade gedacht, das war ja eine nicht lineare Frage von mir. Ihr habt ja einen anderen Plan, euch nochmal eure Gespräche anzuhören und dann zu
Genau.
gucken. Aber
Genau.
warum nicht mal auch so? Und das
Ja,
fand ich jetzt ganz
gerne.
interessant,
Genau.
was ihr sagtet. Ja, also wenn wir schon experimentieren sind, dann los.
Wir haben ja noch eine Experimentebene, ne?
Ja,
Wir haben
eben.
ja ChatGPT in die Zukunft geschickt
Genau. Stimmt.
und sie sagen lassen, na, wie geht's denn weiter mit den Ideen von Frank Baumann-Habersack, ja, im Jahr 2045? Ja, und dann bin ich ja sogar noch ins Jahr 2080 gesprungen, wo deine Tochter, die ich auch kennengelernt habe, oder irgendwie kam mir die Idee, über dich redet. Ja, so als wäre es passiert und deine Ideen haben an Kraft und Verbreitung gewonnen. Ja. Wie war denn das, als du das gelesen hast?
Ja, also wissend, dass KI-Systeme halluzinieren, war es dennoch berührend, das zu lesen, was so ein Assoziationsalgorithmus aus so etwas macht. Und ich hatte teilweise Tränen in den Augen vor Berührung, weil da Dinge ausgeschrieben wurden, die ich weiß gar nicht, ob die KI das irgendwo gelesen hat von mir oder ob sie es eben assoziiert hat aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Die haben aber zugetroffen. Also beispielsweise, dass es mich freuen würde, wenn es irgendwann, vielleicht heißt es gar nicht mehr transformative Autorität, sondern es heißt, keine Ahnung, einfach nur Führung oder so. Und dass irgendwann sogar mein Name gar nicht mehr relevant ist, weil es geht nicht um mich. Und es gibt, vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Punkt und das soll sich nicht pathetisch und überhöhend auf einer, sag mal, paradoxen Ebene anhören, sondern es ist wirklich so, wie ich sage, muss man mir halt jetzt glauben oder auch nicht. Ich habe mal eine Aussage geprägt, die passt jetzt wieder gut. Diese Haltung der transformativen Autorität sagt zu Menschen, die in einer Autoritätsfunktion sind, du bist wichtig für das System, aber es geht nicht um dich persönlich. Also es ist nicht beliebig, es ist nicht so, dass wenn du nicht da wärst, wäre es nicht wichtig. Es ist schon wichtig, weil du bist derjenige oder diejenige, die gerade was in die Welt bringst. Du schöpfst gerade was, du wirkst gerade. Aber es geht nicht um dich persönlich. Ob da jetzt Frank draufsteht, Martin, Susanne, seht's mir nach, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber es geht, im Kern geht es
Naja,
nicht um uns persönlich, so, sondern, und ich meine es aber auch nicht so religiös überhoben, ne, Susanne, deswegen hat mich das so gefreut, wo du sagst, dass ich das nicht so, ich meine das nicht transzendierend, sondern ich meine das in aller Angemessenheit des Wissens, wer wir sind, aber wer wir auch nicht sind. So. Und ja, und insofern so dachte ich, wow, was die da herausbringt, das ist berührend.
dasselbe Gefühl hatte ich, habe ich übrigens auch, Frank, so wie ich uns drei jetzt hier so sehe, dieses Gefühl, wir tun jeder von uns aus sich heraus das, was wir glauben, tun zu müssen und was wir tun wollen, weil es uns ein tiefes, tiefes Seelenanliegen ist. Und ob man damit erfolgreich ist oder Geld verdient, ist uns eigentlich egal, weil es ist etwas, was wir einfach als sinnhaft erleben und deswegen gerne verbreiten. Und der Punkt ist, glaube ich, noch, Martin, wir haben uns da mal drüber unterhalten, wir wollen auch gar keine Gurus sein. Wie viele Menschen wollen mit irgendeiner Botschaft ein Guru sein? Oder der oder die, die jetzt das oder das gesagt hat? Nein, wir wollen es in die Welt bringen. Wir wünschen uns einfach eine Welt, die würdevoller ist und die weniger Schmerz und weniger Leid in sich trägt. Und das ist, glaube ich, was uns antreibt. Und dazu sind wir zwar nicht unwichtig im Verbreiten, aber wir sind letztendlich im Prozess überhaupt nicht wichtig und nehmen uns da auch nicht wichtig. Und da spüre ich eine große Verbindung zwischen uns.
Was ich ja schätze an diesen Regnose- oder Zukunftsszenarien mit ChatGPT oder anderen KIs, ist ja, dass du zu Vorstellungen oder Halluzinationen kommst, wie es sein könnte. Und ich habe das in verschiedenen Formen schon gemacht mit Resonanzzivilisation und den Schwur der Verbundenen und anderen Dingen. Und diese Texte lösen eine Sehnsucht aus. Weil du so merkst, an sich ist das stimmiger. An sich ist das eine richtig gute Idee. Und ich glaube, es braucht diese Sehnsuchtsthemen und auch Ideen, dass es eben nicht nur, ja, es war immer schon so, und der Mensch ist halt autoritär und da kommen halt die Machtvollen, machen alles platt. Es braucht auch diese innere Erzählung und eine Hinwendung zu einer Geschichte, der wir Raum geben können.
Und das Schöne an diesen Visionen, an diesen KI-Visionen ist, das fühlt sich so gut an. Wie du sagst, das rührt uns zu Tränen, weil es uns berührt. Und diese Visionen hätten wir uns so vielleicht überhaupt nicht ausdenken können. Aber jetzt sind sie da und jetzt berühren sie uns. Und wie du sagtest, Martin, ja, da wollen wir doch hin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendeine Menschen gibt, der sagt, na, das finde ich jetzt blöd.
Und zu der Zukunftsvision, ich würde da mal den Begriff der Utopie mit reinbringen, weil, also ich würde fast sagen, wir haben Mangel an Utopien, weil das Dystopische erleben wir ja gerade tagtäglich. Das muss ich mir nicht noch geben, sondern wie kriege ich noch mehr, also bei aller Bewusstheit, dass es eine Utopie ist und ob wir da wirklich landen oder nicht, du hast es so gut formuliert, Susanne. Hauptsache, es macht jetzt erstmal ein Gefühl, dass ich mach's jetzt ein bisschen pathetisch, den nächsten Tag überstehe. So. Ja. Und das ist doch was. Also, wenn da eine Utopie zu dient, großartig, dann ist es nebenwirkungsfrei. Es ist ich will nicht sagen Sehnsuchtsmittel, aber ein Suchtmittel, so ja, wo ich nebenwirkungsfrei mir einen guten Tag mache. Wie gesagt, nochmal, solange ich weiß, das ist eine Utopie, ist eine Halluzination, aber eine hilfreiche, die mir hilft, vielleicht auch gerade in dieser dystopischen Zeit, irgendwie meine Balance zu finden, um weiterzumachen. Denn das braucht es ja, dass es Menschen gibt, die sagen, wir machen weiter, wir machen weiter.
Und Utopien sind ja durchaus denk-, fühl- und handlungsleitend, also durchaus nützlich.
Ja. Und ich würde noch gerne den Begriff Guru nochmal, weil das hat zu Autorität eine besondere Gefahr. Und deswegen ist es so wichtig, daran zu arbeiten, weil Menschen haben ein Bedürfnis danach, von Menschen Orientierung zu bekommen. Und gerade Menschen, die rhetorisch vielleicht gut drauf sind oder die irgendwie gerade eine Idee haben und vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen, das zieht Menschen an. Und du wirst, selbst wenn du das nicht willst, wirst du vertikalisiert. Die Beziehung wird vertikalisiert. Die sagen, oh, sie sind ja der Experte und sie sind ja die und so weiter. Und wenn du das zulässt und nicht immer wieder hinterfragst, dann wirst du ungewollt kriegst du diese Zuschreibung und das ist wieder eine nicht transparente, nicht verhandelbare Autoritätsfunktion, die nichts mit Gleichwertigkeit zu tun hat. Ja, und das ist ja genau diese charismatische Autorität, die Weber auch schon beschrieben hat, Max Weber, die ist eben gefährlich, weil sie legitimiert sich über Glauben. Und dann sind wir nämlich im religiösen Bereich und die ganzen Gefahren von Ideologie, Sekten und so weiter. Du musst dann nämlich immer wieder ein neues Wunder vollbringen, dass deine Jünger und Jüngerinnen dir folgen und so weiter. Ja. Und deswegen, also bitte keine Gurus, die werden gleich wieder auf den Boden der Tatsachen gesetzt.
Der Boden der Tatsachen.
Deswegen Wissenschaft.
Ja, da gibt es auch einige Halbgötter in Weiß. Ne? So, die, es ist verlockend, weil wir alle auch ein Ego haben. Das ist auch eine verführbare Form, da gut bei sich zu gucken und das nicht. Es ist schwer, es ist gefährlich,
sagen wir es mal. Und zugleich bin ich überzeugt davon, in den erweiterten Haltungen ist genau dieses Bewusstsein nämlich da und deswegen passiert das dann auch nicht. Und dafür sind die ja auch sehr, sehr wichtig und sinnvoll.
Oder es passiert, aber wir kriegen es sofort mit.
Genau. Passieren wird's, weil wir bekommen von früheren Haltungen die Zuschreibung. Und zugleich wissen wir, wie wir damit umgehen können. Aber nur in der erweiterten Haltung.
Wir freuen uns natürlich auch, noch eine Metaebene, Reflexionsebene dazu zu bekommen. Denn unsere Community-Haltung erweitern gibt es natürlich alle Podcasts. Die können da auch kommentiert und nachgehört werden. Da gibt es auch vieles andere Materialien. Oh, das wäre ja noch spannender, was eure Gedanken sind zu transformativen Autorität. Aber vielleicht findet auch da der eine oder andere Beitrag auf LinkedIn noch Verbreitung. Und wir haben es ja auch mal in die Haltung übersetzt. Also wir werden da schon das Thema in eine anregende Breite bringen wollen.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.